Hallo, liebe Lena.
Hallo.
Na, du bist noch ein bisschen stimmlich angeschlagen vom Kiebelingsfest.
Ja, ich bin noch ein bisschen stimmlich angeschlagen. Es hört sich so an, als hätte ich 4 Tage durchgefeiert. Habe ich auch. Nee, so schlimm war es nicht. Aber ja, viel geredet, laut geredet. Und dann sind die Stimmbänder noch nicht so richtig da, wo sie hin sollen. Aber ich finde, das ist irgendwie das schönste Zeichen für, ich hatte sehr gute 4 Tage.
Ja, vor allen Dingen auch viele Gespräche geführt und so diesen Bedarf an, ich muss ganz viel sabbeln, also ganz viel reden, auf jeden Fall erfüllt, ne?
Ja, ist ja für uns erwachsene Mädchen und Frauen auch und Männer natürlich auch ja auch eine Netzwerkveranstaltung inzwischen, kann man sagen. Von daher tatsächlich kann ich sagen, schöne Gespräche geführt und interessante neue Menschen getroffen, mit denen man sich länger oder noch gar nicht ausgetauscht hat. Und das ist mir in besonderer Erinnerung geblieben, ja.
Sehr schön, ja,
Ja.
cool. Na, dann gucken wir mal, wie lange die Stimme so hält. Und du bist ja auch geehrt worden beim Kiebelingsfest. Jetzt unabhängig davon, ich will gar nicht so sehr einsteigen, was das Kiebelingsfest ist, weil das ist vielleicht für viele Menschen super
Ja,
unspektakulär.
www.kiebelinge.de, da kann man sich das alles durchlesen.
So, genau. Und jedenfalls hast du ja diesen Verein, der dahinter steht, hast du ja unter anderem mit fantastischem Design ausgestattet und hattest da die Krone auf, sagt man das so, den Helm auf, was auch immer, den
Konzept
Hut,
deiner
den
Hand,
Hut,
ich
egal,
weiß es nicht.
du hattest was auf dem Kopf, um dieses ganze Werbekonzept umzusetzen, um das zu gestalten und zu machen und bist dafür ja auch besonders geehrt worden. Und ich glaube, das ist ja auch jetzt dadurch, dass du dafür auch so explizit geehrt wurdest, bist du natürlich auch, ist das mehr in der breiten Masse auch angekommen? Ach ja, wer gestaltet das denn eigentlich alles, was wir hier so wunderschönes sehen über Wochen und Monate im
Ja.
Vorfeld? Und ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir beide geführt haben mit einer Person, die wir getroffen haben auf dem Fest, die offensichtlich mal deine Kollegin war. Ich weiß gar nicht, wie das zusammenhing. Auf jeden Fall hast du da einen Satz gesagt, der sich bei mir total eingebrannt hat. Du hast dich nämlich an einen Satz erinnert, den dein erster Chef zu dir gesagt hat. Und der lautete: Wenn du mich fragst, Lena, wirst du im Leben immer wieder scheitern.
Richtig.
Mal davon abgesehen, was das über diesen Menschen als Führungskraft aussagt, dass einer jungen Frau, wie alt warst du, 19, 20?
19, 19.
19 Jahre, ey, das ist so krass, ne? Was er gesagt hat. Und du warst schon in der gleichen Branche unterwegs, ne? Das muss man ja auch
Ja,
sagen. Du
aber
warst
die erste
auszubilden.
Werbeagentur, in der ich gearbeitet habe, ja.
Ja, einfach Wahnsinn. Ist es jetzt natürlich rückwirkend ganz lustig, diesen Satz zu hören und zu sehen, okay, also ich erhebe freundlich meinen Mittelfinger in Richtung dieses Herrn. Weil du bist immer noch da und immer noch in dieser Branche und machst das immer noch wahnsinnig gut, was du tust und hast
Ja,
dich da künstlerisch weiterentwickelt.
er übrigens nicht.
Witzig, echt?
Ja, wir machen inzwischen was anderes, keine Ahnung. Ist auch ganz egal. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich bin dafür geehrt worden, dass ich das nicht nur in diesem Jahr oder für dieses Kiebelingsfest gemacht habe, sondern inzwischen seit 14 Jahren im Werbegremium der Kiebelinge sitze und darüber hinaus über das Werbegremium auch noch sehr, sehr viele Sachen ehrenamtlich für den Verein gestalte und dafür viele Dinge verantwortlich bin. Auch für Sachen, die jetzt unabhängig vom Gremium laufen. Und für diese langjährige ehrenamtliche Arbeit habe ich eine Auszeichnung bekommen, die mich tatsächlich der breiten Masse, glaube ich, nochmal so ein bisschen sichtbarer gemacht hat, weil das auch in der Zeitung stand und auch viele, die dem Verein sehr verbunden sind, gar nicht wussten, wer macht das jetzt hier eigentlich. Viele Dinge werden einfach so als Selbstverständlichkeit gesehen. Das hängt dann da und ist schön. Und irgendjemand hat es wohl gemacht, so ungefähr. Und genau, aber um auf diesen Satz zurückzukommen. An den habe ich in meinem Leben bisher auch schon öfter mal gedacht, in vielen Situationen tatsächlich auch, als ich mein Studium abgeschlossen habe als Jahrgangsbeste oder weiß ich nicht, während meiner Selbstständigkeit sicherlich auch schon. Und ja, das ist ein Satz, der mich sehr geprägt hat, der auch sehr viel in mir kaputt gemacht hat, als ich 19 war. Da hatte ich meine Ausbildung angefangen oder beziehungsweise ich hatte gerade ein Praktikum in einer Werbeagentur hinter mich gebracht und wollte meine Ausbildung machen zur Mediengestalterin mit dem Fachbereich Digital und Print, so nennt sich das. Und es gab aber in dieser Agentur schon jemanden, der diese Ausbildung anfangen sollte. Die hatte auch ihren Vertrag da schon unterschrieben. Deswegen konnte für diesen Fachbereich niemand mehr antreten, offensichtlich. Und Dann haben die mir vorgeschlagen, ich könnte eine andere Fachrichtung machen. Das ging alles mehr so ein bisschen in Richtung Organisations- und Büroarbeit. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie sich das schimpft. Aber es war zumindest in der Praxis, also in dem Agenturteil sozusagen, wenn ich nicht in der Berufsschule war, sondern in der Agentur, sehr, sehr bürokratisch. Also sehr viel Organisation, sehr viel Hintergrundarbeit, überhaupt keine kreative Arbeit. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass das nicht das ist, was ich machen möchte. Und das habe ich dann halt gesagt irgendwann. Also erstmal habe ich es zu Hause gesagt. Und dann hat mein Vater oder meine Eltern zu mir gesagt, ja, dann müssen wir da eine Lösung finden, weil du kannst jetzt ja nicht eine Ausbildung machen, die dir gar keinen Spaß macht. Also das klappt ja nicht. Da bin ich auch sehr dankbar, dass meine Eltern da immer so eigentlich von vornherein, dass denen auch wichtig war, dass ich was mache, was mich erfüllt. Also ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Also sie hätten jetzt auch einfach von mir verlangen können, dass ich Medizin studiere oder so. Hätte jetzt vom Abi nicht gereicht, aber jetzt nur als Beispiel.
Aber ganz knapp nur nicht
Ja,
gereicht.
ich wäre ganz knapp nicht zugelassen worden. Ich hätte so ein, zwei Wartesemester gebraucht. Naja, auf jeden Fall musste ich natürlich mit diesem Chef ja dann da zusammenkommen, um denen das irgendwie zu erklären, dass das jetzt nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Und das Ende vom Lied war, dass ich zumindest inoffiziell meine Ausbildung abbrechen musste, weil ich konnte ja im Digital- und Printbereich da nicht weitermachen. Konnte aber, also ich war in der gleichen Berufsschulklasse wie die Kreativen und habe dann glücklicherweise einen anderen Ausbildungsplatz bekommen, den ich auf 2 Jahre auch verkürzen konnte. Das heißt also, es war tatsächlich möglich, dass ich mit denen ich meine Ausbildung zusammen angefangen habe, weiterhin zur Berufsschule auch gehen konnte. Ich musste die Klasse nicht wechseln, habe einfach den Fachbereich gewechselt in einer an anderen Agentur und habe da dann 2 Jahre Ausbildung gemacht, was generell sowieso möglich ist, wenn man, glaube ich, ein Abitur gemacht hat, darf man das, glaube ich, seine Ausbildung auf 2 Jahre verkürzen. Und dieser erste Chef, bei dem ich ja in der Agentur dann meine Ausbildung quasi abgebrochen hatte, hat am Telefon, Maike, der ist nicht, der hatte einen Termin oder war irgendwo, also der hat mich nicht mehr persönlich verabschiedet. An meinem letzten Tag musste ich den noch anrufen, um mich zu verabschieden und zu sagen, ich bin ja jetzt mal weg. Den Satz zu mir gesagt, wenn du mich fragst, Lena, wirst du in deinem Leben immer wieder scheitern.
Ja, krass, ne? Also finde ich wirklich ganz Wahnsinn. Ich habe seitdem auch so ein bisschen über meine Lows nachgedacht. Also wenn ich an meine Ausbildungszeit oder so denke, was ich so für Situationen habe, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen. Und ich erinnere mich an eine ganz profane Situation, aber an die noch sehr, sehr gut. Ich hatte einen Kollegen, der war schon ausgelernt, aber noch relativ jung. Und er war richtig gut. Also es war einfach ein richtig guter Kundenberater in der Bank, toll zu den Leuten, war gleichzeitig erfolgreich. Also war einfach auch menschlich ein richtig feiner Kerl. Und ich sollte einen Brief für ihn formulieren, für einen Kunden, und war wahnsinnig aufgeregt. Also ich war, glaube ich, schon im zweiten Lehrjahr, meine ich. Und ich sollte diesen Brief formulieren und habe ihm den dann vorgelegt. Und dann hat er mir den total um die Ohren gehauen und hat gesagt, dass er den unmöglich findet, weil da die Zeilenabstände nicht so waren, wie er sich das vorgestellt hat. Irgendwas war noch, und er war so drastisch in seinem Feedback zu diesem Brief. Und ich meine, du weißt ja, ich kann schon grundsätzlich jetzt mit Worten umgehen und so,
Ja,
dass
absolut.
mich das richtig getroffen hat. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, es hat mich sehr geprägt. Also heute, wenn ich eine E-Mail oder einen Brief an, also Briefe schreibt ja heute kein Arsch mehr, kein Mensch mehr. Aber
Leider, leider.
wenn ich jetzt vor einer E-Mail sitze und so, ich bin mir sicher, meine E-Mails, die an Kunden rausgehen, sind sprachlich
Tipptopp.
150%. Die sind tipptopp, und da gibt's nichts dran zu rütteln. Da ist alles drin gesagt, trotzdem auf den Punkt. Da steht zwischen jeder Zeile, dass ich lächelnd diese E-Mail schreibe und so weiter. Das hat mich sehr geprägt. Aber dann hat es noch eine Situation gegeben. Da habe ich heulend meine Mutter vom Klo aus angerufen. Das weiß ich noch, weil ich in eine Kundenberatung gehen sollte. Und ich war wahrscheinlich schon ausgelernt inzwischen. Sorry, im Hintergrund läuft der Staubsauger. Ich
Nein, ich
hoffe,
nicht.
das ist okay, gut. Und zwar muss man dazu sagen, ich habe mich ja schon sehr, sehr früh für das Thema Persönlichkeitsmodelle interessiert. Das fand ich immer schon wahnsinnig spannend. Wer bin ich? Warum bin ich so? Was sind meine Stärken, meine Schwächen, etc.? Und das war In einer Zeit, da habe ich diese ganzen Tests dann auch mal gemacht, um dann von den einzelnen Verfahren, die es so gibt, eine Auswertung zu haben. Aha, wie bin ich denn? Und ich erinnere mich an eine Auswertung, da ging es darum, bin ich eher Theoretiker oder bin ich eher Praktiker? Und es gibt quasi insgesamt 100%, die zu verteilen sind von meiner Persönlichkeit und davon entfallen, was weiß ich, 30% auf Theoretiker, 70 auf Praktiker oder so. Wie auch immer, bei mir war es jedenfalls exakt halbe halbe zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe dann in dem Moment gedacht, oh, was heißt denn jetzt halbe halbe, ne? Also wie soll ich das denn jetzt deuten? Und damals hatte das extreme Ausprägungen, nämlich, dass ich manchmal Situationen hatte, in denen ich so detailverliebt, wirklich bis ins Kleingedruckte alles verstehen wollte und deswegen Angst hatte, an den Kunden zu gehen, falls er eine Frage stellt, die ich nicht beantworten kann. Und es ging jedenfalls um eine aus meiner Perspektive wahnsinnig wichtige Kundenberatung zu einem konkreten Bankprodukt. Und ich habe mit meinen beiden männlichen Kollegen mich auf diesen Termin vorbereitet. Wir haben quasi das simuliert, diese Kundenberatung und so. Die haben mich wirklich sehr, sehr gut ausgebildet. Und ich war wahnsinnig angespannt, habe Iborogast gesoffen, weil ich wirklich solche Magenschmerzen die ganze Zeit hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin keinen Tag ohne Iborogast zur Arbeit gegangen.
Das.
Und habe jedenfalls dann denen alle möglichen Fragen gestellt, auch zu dem Produkt. Und zwar bin ich so tief in die Tiefe damit gegangen, dass meine Kollegen dann gesagt haben, ey, Maike, keine Ahnung, wissen wir selbst nicht. Ich sage, ja, ihr beratet das doch jeden Tag, ihr müsst doch diese Fragen beantworten können. Und die so, nee, sorry, aber du deckst quasi, also ein Kunde stellt maximal 10% der Fragen, die du jetzt gerade alle stellst. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das nicht beantworten kann, dann kann ich nicht in die Beratung gehen. Und die haben gesagt, aber das fragt dich der Kunde ja final nicht. Und so weiter und so fort. Und es hat mich wahnsinnig gestresst. Dann habe ich heulend meine Mutter angerufen und so. Und final all diesen Druck, den ich mir gemacht habe, völlig unnötig. Der Kunde hat nicht mal 5% der Fragen gestellt und es war alles entspannt. Es hat mich trotzdem sehr geprägt, diese Situation, weil ich nämlich neulich mal auf dem Weg zu einem Termin war. Und ich glaube, es ging um irgendein Versicherungsthema. Oder auch heute Morgen. Ich habe heute Morgen jemanden beraten zum Thema Betriebsinhaltsversicherung, Rechtsschutzversicherung und Betriebshaftpflichtversicherung. Ich habe keine Ahnung von diesen Themen. Ich kann dir eine Überschrift jeweils dazu vorlesen, wofür das theoretisch gut und wichtig ist. Und ich hatte eine Liste von Marc, welche Fragen ich stellen muss. Und das habe ich so charmant in eine Beratung verpackt, dass ich alle Informationen habe. Im Hintergrund werden irgendwelche Angebote erstellt. Nächste Woche mache ich die Beratung, sage, hallo, das könnt ihr hier machen, das kostet das und das. Ich habe so einen guten Draht zu den Kunden, wahrscheinlich schließen die das einfach ab. Wenn ich das jetzt sehe mit circa Mitte 30, wie ich mit 20 drauf war, was ich mir für einen Punk gemacht habe, bevor ich in eine Beratung gegangen bin. Und heute lasse ich mir im Zweifelsfall im Vorher noch mal, im Vorfeld vor einem Termin lese ich mir 5 Fakten durch und dann gehe ich da rein. Und vieles davon ist heute natürlich Erfahrung, dass man einfach weiß, wie gehe ich damit um. Aber es hat mich auch sehr geprägt in meiner Art und Weise, wie ich zum Beispiel mit Auszubildenden umgegangen bin oder auch heute noch mit den Auszubildenden von meinem Mann umgehe, dass ich denen nämlich genau diese Angst nehmen will. Also ich mache zum Beispiel regelmäßig Schulungen mit seinen Auszubildenden und da ist immer dieses Thema, okay, wie gehe ich damit um, wenn ich Fragen eines Kunden nicht beantworten kann? Und mit was für einer Entspanntheit man dem Thema begegnen kann, indem man halt wirklich einfach sagt, okay, das kann ich gerade nicht beantworten, aber ich melde mich dazu morgen früh bei Ihnen und gebe Ihnen dazu eine Rückmeldung. Oder wenn man schon weiß, der hat gleich wahrscheinlich 30 Fragen, die man nicht beantworten kann, dass man einfach sagt, so, meine Liste liegt bereit, dann stellen Sie mal alle Fragen, die Sie dazu haben. Und ich notiere mir die alle schon mal, weil einiges davon weiß ich vielleicht noch nicht. Und dann kläre ich das. Bis dann und dann haben Sie meine Rückmeldung. Und alle Menschen sind fein damit. Aber das hat mir damals gefehlt, ne, dass mir das jemand so mit auf den Weg gibt.
Also für alle, die ein bisschen fußballaffin sind und sich ab und zu mal Interviews mit Spielern anhören, also ja, mit Spielern anhören, da sieht man, junge Spieler und erfahrene Spieler, wie die auf Fragen antworten. Die werden ja ganz, ganz klar geschult darin, wie man Fragen antwortet. Das sind oft eigentlich, oft ist egal, welche Frage du stellst, du kriegst die gleiche Antwort, weil die sind ja alle so schwafelig unterwegs, dass die im Grunde, die dürfen alle nie zu viel sagen, müssen aber immer ein bisschen sagen und das Vokabular, das die benutzen, das ist ja auch immer gleich. Also es ist sehr, sehr spannend. Die werden ja wirklich extrem inzwischen für die Presse geschult. Und ich finde, das ist so ein bisschen ein guter Vergleich, mit was für einem Handwerkszeug man einfach auch daran geht. Klar, wenn du dann, um beim Fußballthema zu bleiben, ein erfahrener Spieler bist, hast du eben auch deine Lebenserfahrung gesammelt, die unabhängig vom Platz. Also ne, natürlich weißt du dann noch anders, wie du mit Menschen umgehst, wie du auf freche Fragen reagierst. Da sagst du dann einfach auch mal, brichst du einfach mal aus und sagst du, so, keine Ahnung, interessiert doch jetzt hier überhaupt nicht. Das würde man als junger Spieler natürlich nicht machen. Und darum geht es, glaube ich, auch, ein Handwerkszeug zu bekommen, mit dem man umgehen kann, zu wissen, welche Sätze brauche ich im Repertoire, um mich und den Kunden zufriedenzustellen für den Moment, auch wenn ich selber denke, scheiße, ich habe eigentlich gar keine Ahnung gerade von dem, was er von mir will. Aber ich kläre das. Ich kann diese Frage im Zweifel irgendwann beantworten, nur nicht jetzt. So, oder ich will sie gerade nicht beantworten, weil zum Beispiel die Frage, das ist in meinem Bereich ganz oft so, die direkte Frage in einem ersten Telefonat kommt, was kostet das denn? Ich kann die Frage auf keinen Fall beantworten, weil ich kann dir ja jetzt nicht heute ein Haus zeigen, jetzt als Beispiel, um das mal auf dich umzumünzen, kann ja jetzt nicht heute mit dir durch mein Haus gehen und dich in dem Moment fragen, für was würdest du das denn jetzt verkaufen?
Ja.
Da spielen ja so viele Sachen eine Rolle. Das heißt, ich will die Frage gar nicht beantworten, weil ich einfach auch gar nichts Falsches jetzt in dem Moment sagen will.
Das stimmt.
So. Und das heißt also, ich persönlich finde einfach, dass es wichtig ist, auch als junger Mensch schon zu wissen, okay, ich brauche 3, 4, 5 Dinge an der Hand, um mich sicher zu fühlen, aber auch gleichzeitig zu wissen, ich werde diese Sicherheit zusätzlich erlangen, dadurch, dass ich Lebenserfahrung sammle. Wenn der Typ, von dem wir gerade gesprochen haben, mein erster Chef, mir das gesagt hätte und ich wäre Ende 20 gewesen, dann wäre die Situation ganz anders ausgegangen. Du kannst aber wissen, was dann passiert wäre. Ich habe darauf einfach gar nichts gesagt. Ich bin in Tränen
Ja.
ausgebrochen. Aber was willst du darauf auch sagen? Also ich habe ja immer also bis dato hatte ich ja in meinem Leben auch ehrlicherweise nichts geleistet, außer ein
Genau.
Abitur zu bestehen mit Ach und Krach. Ne? Und das ist mir absolut nicht leicht gefallen. Das heißt, ich hatte gerade eine Schulzeit hinter mir, die für mich in den letzten Jahren wirklich der absolute Horror war, weil ich einfach diesem Druck ehrlicherweise nicht gewachsen war. Ich bin absolut keine Theoretikerin. Das übrigens zu dem Thema, dass du gesagt hast, du hast dich schon sehr früh damit auseinandergesetzt. Wer bin ich? Was kann ich gut? Was sind meine Skills? Warum bin ich so? Da habe ich ja super spät mit angefangen. Ich habe wirklich erst, als ich festgestellt habe, dass mir das nicht nur Spaß macht, kreativ zu sein, sondern dass ich darin auch sehr, sehr gut bin, erstmal geschnallt, was ich eben nicht gut kann. Und das ist Theorie. In egal welchem Bereich. Ist mir ganz egal, auch wie spannend das Thema für mich ist. Ich bin in Theorie nicht halb so gut wie in der Praxis. Ich muss es machen. So. Und wenn ich das damals gewusst hätte, vielleicht hätte mir das weitergeholfen. Aber ich wusste es halt einfach nicht. Aber jetzt weiß ich es.
Genau. Ich hatte jetzt eine Studie irgendwie gesehen zum Thema übrigens Theoretiker. Ich finde das ja mal wahnsinnig spannend, ne? Es muss aber noch relativ kompakt zusammengefasst sein. Da wurden Mitarbeiter befragt, also viele, 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 also schon eine offizielle Studie gewesen im letzten Jahr. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass jeder zweite Mitarbeiter bereit gewesen wäre, seinen Job zu wechseln. Und ich finde das wahnsinnig krass. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir deckt sich das definitiv mit meinem privaten Umfeld. Also außer die, die selbstständig sind, die jetzt mal ausgeklammert, aber alle Angestellten, die ich kenne, haben einen hohen Frustrations,
Grad.
Hintergrund.
Grad. Frustrationsgrad.
Ja, genau, Frustrationsgrad, was ihre Jobthematik angeht. Und auch dazu habe ich noch mal ein bisschen was gelesen in dem Folgeinterview zu dieser Studie. Und da ging es zum Beispiel viel darum, dass wenn man dem mal auch näher auf den Grund geht und wirklich sich Menschen rauspickt und sagt, okay, wer ist denn unzufrieden und warum, dass das eben häufig auch mit dem Gesamtlebensmodell zusammenhängt. Also, was weiß ich, es wurden in einer Studie zum Beispiel Putzfrauen in einem Krankenhaus befragt. oder Putzmänner, also jetzt mal allgemein gesprochen. Und
Weiß das Mitarbeiter im Facility Management.
wahrscheinlich, ja. Genau. Und da war es nämlich, dass die Hälfte meinetwegen sagt, nee, ich bin super unzufrieden, weil ich bin ein Teil von diesem Gesamt, ich bin sehr zufrieden, weil ich bin ein Teil dieses Gesamtkonzeptes. Ich helfe final mit, dass hier Menschen genesen können. Und eben ein Teil, die sagen, ja, so ein Scheiß, ich muss den ganzen Dreck hinter den Leuten herräumen und putzen und so, und hab das empfinde das als negativ, obwohl die Begleitumstände sind jetzt ja erstmal die gleichen oder die Jobaufgabe. Aber wie gehe ich damit um und wie definiere ich den Wert meiner Arbeit? Und wie viel damit halt auch zusammenhängt, wieder das Thema Persönlichkeitsmodelle. Und als, weiß ich nicht, ich mich vor 15 Jahren oder so angefangen habe, damit zu beschäftigen, war das dann, was weiß ich, das DISC-Modell oder wie auch immer die Modelle alle hießen. Heute arbeitet man wahrscheinlich auch da, denke ich mal, eher mit Human Design oder so.
Ja, das gibt es übrigens. Da muss ich mal eben ganz kurz einlenken. Wir wollten
Ja.
jetzt sowieso mal mit einem Profi sprechen. Machen wir auch noch. Aber ich weiß, es gibt auch Human Design und Business. Also Human Design im Business.
Ja, genau. Und ich frage mich aber, ist das schon auf der Unternehmensebene angekommen? Wenn ich mir jetzt die Konzerne angucke,
Ja.
oder allgemein größere Arbeitgeber, die vielleicht damit arbeiten, nutzen die das schon so? Das würde mich da sehr
Also das
interessieren.
wäre wahrscheinlich, ich habe jetzt sofort so ein Unternehmen zum Beispiel wie Jack's Beauty Line im Kopf, das ja ein wirklich großes Unternehmen ist, ist ja, also kannst du jetzt natürlich nicht mit Apple vergleichen, aber
Ja.
sind ja wahnsinnig viele Mitarbeiter in sehr, sehr kurzer Zeit bekommen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn so große Unternehmen von Frauen geführt sind, dann spielt Human Design sicherlich in irgendeiner Art eine Rolle, weil die selber dafür
Ja.
offen sind, ne?
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube aber, dass das auch gerade für diejenigen, die uns hier immer so zuhören und in einem Angestellten-Dasein sind, viele von denen hören ja zu, weil sie denken, ach ja, ich liebäugel damit, mich irgendwie doch selbstständig zu machen, weil meine Arbeitsbedingungen passen einfach nicht zu meinem Leben etc. Und wie man damit so umgehen kann. Und dass eben so die ganz klare Empfehlung eigentlich eher ist, sich nochmal exakt damit auseinanderzusetzen, wer bin ich, was kann ich, was ist mir wichtig. Und ist es zum Beispiel gerade für junge Mütter, wenn du wieder nach einer Elternzeit startest, ist es wirklich der Job, der mir nicht mehr gefällt? Oder sind es die eigenen Ansprüche an mich, weil ich mich mit mir als Nichtmutter vergleiche von vor 2 Jahren, und versuche in einem Drittel meiner Arbeitszeit das Gleiche abzurocken wie vorher, und natürlich führt das zu Frust und so weiter.
Ja.
Oder haben sich wirklich meine Werte verändert? Oder, ne? Dass man
Ja.
da wirklich mal konkret da nochmal auf so eine Forschungsreise zu sich selbst geht und sich hinterfragt, okay, was sind denn meine Werte und welche Tools kann ich nutzen, um das für mich herauszufinden? Und dann, letzter Satz dazu, zu gucken, wie kann ich mir dann meinen Job so formen, dass er passt? Also was kann ich in meinem, in dem Bestand einfach verändern, ohne dass ich immer gleich meinen ganzen Job oder den Arbeitgeber hinwerfen muss oder sonst irgendwie was, ne? Sondern wirklich zu gucken, okay, wie kann ich das Ganze einfach anpassen? Ja.
Ja, ich finde übrigens, also um nochmal eben auf diesen Satz zurückzukommen oder diese Auswertung der Studie, wie viele Menschen eigentlich theoretisch bereit wären, ihren Job zu wechseln, aufzugeben, in welcher Form auch immer, was anderes zu machen. Und dass du das im privaten Umfeld auf jeden Fall auch so empfindest. Also ich kann alleine sagen, durch meine Erfahrung in der Kleinstadtliebe, in der wir ja viele verschiedene Händlerinnen haben, die ja kreativ tätig sind, in welcher Form auch immer, also teilweise richtig handwerklich kreativ, weil sie töpfern oder ähnliches oder mit Resin arbeiten oder so, oder häkeln, sticken, stricken, irgendwas, oder weil sie sich, weiß ich nicht, anders kreativ betätigen im Sinne von, sie lasern irgendwelche Sachen oder machen Kränze oder so. Darüber führe ich übrigens demnächst nochmal ein Interview, also kann ich an dieser Stelle schon mal droppen. Das wird spannend. Aber das sind ja fast alles Frauen, die eigentlich einen anderen Beruf haben. Die machen das nicht hauptberuflich. Also fast alle, die wir im Kreis haben oder hatten, sind entweder in Elternzeit oder waren in Elternzeit oder haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, arbeiten jetzt nur noch in Teilzeit und haben auch fast alle keinen kreativen Beruf, weil sonst bräuchten sie das ja nicht zu machen. Also das ist so der kreative Ausgleich. Und ich finde, das ist eigentlich eine total schöne auch eine total schöne Herangehensweise daran und eine
Ja.
Möglichkeit zu sagen, okay, meinen Job möchte ich eigentlich wohl gerne behalten, weil der ist auch sicher und der gibt mir halt halbtags irgendwie so die Struktur, die ich brauche. Aber wenn man das irgendwie zu Hause vereinen und vereinbaren kann, möchte ich gerne trotzdem noch Kindersachen nähen oder so, weil ich bin gut darin. Aber ich traue mich nicht, Vollzeit selbstständig zu sein. Das
Ja,
ist
genau.
vollkommen in Ordnung, ne?
Und ich glaube, dass man auch mehr seinen Frieden damit findet, wenn man dann sagt, okay, der Job erfüllt mich vielleicht nicht zu 100%, aber er passt total zu den Rahmenbedingungen meines Lebens und was kann ich dann ergänzend dazu noch machen? Das
Ja,
sehen wir
genau.
auch schon häufiger, dieses Thema ist einfach anzupacken und zu sagen, okay, wie sieht denn die Lösung aus? Ich habe so viele Frauen hier in meinem Umfeld, also die nicht zu meinem Freundeskreis gehören, sondern die ich hier nur einfach privat im Dorf zum Beispiel kenne, die in diesem Tunnel stecken von wegen, ja, ach, aber mein Leben ist ja auch so hart und ich habe keine Gestaltungsmöglichkeit und ich denke mir immer, jeder hat einen Gestaltungsspielraum und der ist vielleicht am Anfang nur klein, aber man wird immer Lösungen finden, immer, immer, immer.
Das sind wahrscheinlich so ein bisschen die Frauen, von denen Sina Oberle letzte Woche erzählt hat, die diesen Input von außen brauchen, um zu sehen, okay, ach so, mir geht es gar nicht nur alleine so. Und ach so, es ist so einfach loszulaufen und sich seine Bedürfnisse, welcher Form dann auch immer, irgendwie relativ einfach erfüllen zu können. Und dass es gar nicht so schlecht ist, wie ich alleine jetzt hier meine. Also die nicht von alleine losgehen, sondern die bei anderen sehen müssen, dass es klappen kann.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Also ich würde sagen, als hier Call to Action, macht euch auf die Suche, eure Persönlichkeit herauszufinden, eure Werte, das Ganze zu definieren und wenn ihr da Tipps und Gedanken braucht, an wen ihr euch wenden könnt, um das für euch mal in Erfahrung zu bringen, dann dürft ihr uns gerne schreiben, weil wir da auf jeden Fall Kontakte und Quellen haben, um sich dem einfach mal zu nähern.
Ja, genau, weil es gibt ja auch so diesen schönen Satz, wenn du selber wächst, dann wächst auch dein Business. Und ich finde, das ist ganz egal, das ist ganz egal, ob man jetzt selbstständig ist oder noch nicht selbstständig ist oder auch gar nicht vorhat, selbstständig zu sein. Weil wenn, das ist ja auch für jeden Angestellten so, wenn ich selber weiß, wer ich bin und wie ich arbeite und warum ich so arbeite, dann habe ich vielleicht sogar innerhalb des Unternehmens die Möglichkeit zu sagen, ich pass mal auf, Chef oder Chefin. Ich würde jetzt gerne das und das und das mal machen. Traust du mir das zu? Du brauchst natürlich jemanden, der dir das erlaubt, sozusagen an der Stelle, ne? Der den Weg mitgeht. Und wenn nicht, gehst du den Weg an anderer Stelle alleine. Eben genau wie das Beispiel mit den Frauen in der Kleinstadtliebe, die sich alle sowas von verwirklichen bei uns. Die sind alle so glücklich. Und das ist so schön zu sehen, weil die halt dadurch, also eine neue Seite sicherlich auch an sich feststellen, viel mehr auch andere Rückmeldungen bekommen, sich anders austauschen können, unabhängig davon ja auch in einem anderen dynamischen Team nur aus Frauen arbeiten und sehen, welche Rolle übernehme ich da denn. Da kommen wir übrigens wieder zu den Kiewelingen, habe ich oft drüber gesprochen mit Leuten. Die Kiewelinge sind teilweise noch nicht mal volljährig, die sind sehr, sehr jung, wenn die in diesem Verein aufgenommen werden. Also mit 16 darf man mitmachen oder ab 16. Das heißt also, jeder, der jetzt so alt ist wie wir, Mitte 30, weiß, wie dumm man mit 16 ist und wie unerfahren und wie wenig reif,
Ja,
was
und
man
dass
da
die auch
alles
die.
lernt, welche Rollen man einnehmen kann, welche und über sich lernen kann, welche Rolle übernehme ich denn im Team? Bin ich der Leader oder laufe ich mit? Brauche ich einen extra Arschtritt oder bin ich derjenige, der richtig ziehen kann? Ne? Und so werden ja auch verschiedene Rollen im Verein ja auch betreut, sozusagen. Der
Ja.
eine ist der Vorsteher, weil der irgendwie Bock hat, 1000 Leute 4 Tage mit sich zu ziehen und schafft's auch, ne? Und die anderen sind halt die kleinen Arbeiter sozusagen und die das gerne machen, die gerne fleißig sind, die aber sich niemals vorstellen könnten, da vorne Reden zu schwingen oder sonst was zu machen. Das finde ich total wertvoll, so früh wie möglich in so eine Art von Gruppendynamik zu geraten, um was über sich herauszufinden und das auch gespiegelt zu bekommen von anderen Leuten.
Ja, das stimmt. Okay, Lena.
Ich würde sagen, wir schließen das an dieser Stelle, damit meine Stimme sich wieder erholen kann. Also, ihr Lieben, wenn ihr Hilfe und Unterstützung braucht, schreibt uns E-Mails oder bei Instagram in unserem Chat, sind wir regelmäßig am Start.
Super.
Tschüssing!
Tschüss.